Jesus dir ganz neu begegnet. Sie hören eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Main-Taunus in Krifteln.
Du willst unser Leben segnen, lässt uns glauben und verstehen, Liebe wird niemals vergehen. Liebe wird niemals vergehen.
Ja, so wie die Krifteler Gemeinde auf dem Weihnachtsmarkt hier, waren wir von weg aus auch auf dem Weihnachtsmarkt in Eppstein. Einige viele sagen, der Eppsteiner Weihnachtsmarkt ist schöner als der Krifteler, aber ich möchte nicht mit euch darüber jetzt streiten und reden. Wir haben eine kleine Auswertung gemacht als Team. Wie war es? Wie ist es so gelaufen? Und wir haben dann auch gehört, wie viele Bücher verkauft wurden und wie das dann von den Zahlen des Euro, des Einkommens dann aufgegangen ist. Da haben wir einen kleinen Verlust gemacht. Aber wir haben dann auch gesagt, wir hatten viele gute Gespräche, wir konnten Bücher weitergeben, wo der christliche Glaube weitergegeben wird, oder auch Flyer. Und wir hatten auch ein paar gute Gespräche mit Leuten, die sich immer so richtig Dampf abgelassen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hier erlebt habt. Da gab es einen Pole, der so richtig gesagt hat, ihr seid hier Christen, ihr seid von der Kirche und das stinkt mir und die Missbrauchsfälle und ich finde das unmöglich. Und wir standen da in unserer Bude und haben das einfach gehört. Und da gab es mindestens zwei Personen, wo das auch so war. In Euro, äußerlich gesehen, war das jetzt kein Erfolg, unser Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Aber was das Innere anbelangt, den Glauben zu vermitteln oder einfach nur da zu sein als Zeuge Jesu, da hat es sich gelohnt, würde ich sagen. Da war es die Mühe wert. Es ist so, dass Weihnachten ja eigentlich das Fest der Innerlichkeit ist, das Fest, wo wir tief im Herzen auch froh sind, dass Jesus zu uns auf diese Welt gekommen ist und er uns auch begegnet. Das sehen wir auch immer wieder in den Weihnachtsliedern, diese Innerlichkeit, diese innere Stärkung, die Weihnachten auch bringt. Aber es ist eigentlich ein Fest der Äußerlichkeiten geworden, wenn man sich so umguckt. Das fängt schon sehr früh an und Äußerlichkeiten, die sind sehr präsent und fallen sofort auf. Und man muss schon aufpassen als Christ, dass man diese Innerlichkeit bewahrt. Und da kann uns der heutige Text behilflich sein. Weihnachten ist eben nicht ein Fest der Innerlichkeit, ein Fest der Innerlichkeit und nicht der Äußerlichkeit, die in Werte wie Kilowatt oder in Euro oder in Litern berechnet wird. Kilowatt, wie viel die Festbeleuchtung braucht oder wie viel Liter Glühwein man ausgeschenkt hat oder eben wie viel Euro man eingenommen hat. Es sind die inneren Dinge, die an Weihnachten eigentlich zählen. Ich lese jetzt mal die Geschichte, die heute angegeben ist. Es ist die Geschichte in Lukas 1 ab Vers 26. Und zwar ist das die Geschichte von der Ankündigung der Geburt Jesu. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ja, soweit dieser Text, der davon spricht, als der Engel jetzt bei Maria auftauchte. Es steht in einem Zusammenhang mit der Geschichte vorher, da war der gleiche Engel Gabriel bei dem Zacharias. Diesmal aber nicht bei einem Priester, sondern bei einer jungen Frau. Diesmal nicht im Tempel in Jerusalem, sondern in der Provinzstadt Nazareth in Galiläa. Und ein Ausleger meinte, wir sehen hier den Wechsel vom Alten Testament zum Neuen Testament. Das fand ich auch interessant. Hier beginnt was völlig Neues mit dieser Begegnung des Engels Gabriels mit dieser jungen, bisher unbekannten Frau mit Namen Maria, die verlobt war und die plötzlich diesen Besuch des Engels Gabriels zu Hause erlebt. Eine derartige Begrüßung einer Frau war an sich schon etwas Besonderes. Denn zu der Zeit gab es ein jüdisches Gebetswort, das hieß: Ich danke dir, Gott, dass du mich nicht geschaffen hast als Heide, Aussätzigen oder als eine Frau. So haben die Juden gebetet und haben Gott dafür gedankt. Und deswegen ist es was Besonderes, dass der Gabriel diese junge Frau dort besucht und grüßt. Nicht nur dieser Tatsache, dass die junge Frau aufgesucht wird und eben nicht der Priester im Tempel, sondern sie zu Hause in Nazareth, ist an sich schon verwunderlich und was Besonderes, aber auch dann der Gruß selbst ist was Besonderes. Der Engel Gabriel sagt nämlich: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Das heißt wortwörtlich: Sei gegrüßt, du Begnadete, Immanuel, Gott ist mit dir. Ja. Mit diesem Gruß grüßt er sie. Und daraus ist dann dieses Gebet entstanden: Gegrüßet seist du, Maria, das einige vielleicht vom katholischen Hintergrund hier kennen. Das ist die Grundlage. Allerdings sind dann andere Elemente noch in dem Gebet vorhanden, die nicht zu dem Text gehören. Begnadet heißt, du bist gewürdigt, du bist ausersehen. Du bist von den vielen Menschen, die es auf der Welt gibt, jetzt ausgesucht, dass Gott dich jetzt grüßt und den Engel Gabriel zu ihr nach Hause schickt. Das ist im Grunde genommen ein ganz tiefes Geheimnis, kann man nicht genau erklären, warum jetzt gerade Maria, genauso wie man sich selbst oft fragt, warum bin ich gläubig und nicht mein Bruder oder meine Schwester oder der in der Verwandtschaft? Warum ist mir Gott begegnet in meinem Leben? Das sind Dinge, die wir oft nicht so leicht verstehen. Das ist ein Geheimnis. Maria erschrak über diesen Gruß. Und das zeigt auch das Besondere des Grußes. Sie sagt sogar: Welch ein Gruß ist das? An der Stelle möchte ich noch sagen, Maria wird als Empfängerin der Gnade hier uns vorgestellt. Sie ist die Begnadete. Sie ist nicht die Spenderin der Gnade, wie sie heute manchmal erscheint. Ja. Das wird hier klar gesagt. Sie empfängt Gnade. Und sie braucht Gnade, so wie jeder Mensch auch. Ich komme nochmal gerade zurück auf dieses Gegrüßet seist du Maria oder auch Ave Maria in der katholischen Kirche. Da heißt es dann: Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Auch das ist immer noch biblisch, denn es heißt bei dem Besuch mit der Elisabeth in Vers 42 sagt Elisabeth genau das. Gebenedeit heißt gesegnet, gepriesen. Könnte man übersetzen mit gute Rede über dich. Gebenedeit, Benediktus, ja, lateinisch. Das heißt, das ist alles, hat einen biblischen Grund. Aber wir wissen, oder einige wissen, dass dann dieses Gegrüßet seist du Maria mündet in die Bitte, für uns Sünder zu beten, in der Stunde unseres Todes. Ja. Und da würden wir natürlich als Evangelische sagen, der Anfang ist biblisch begründet, aber der Rest, da können wir nicht mitbeten. Aber es wäre jetzt falsch, den Text zu nehmen und zu sagen, wir haben jetzt die und die Lehre und jetzt rede ich mal kräftig gegen die katholische Kirche. da würden wir etwas Falsches tun heute Morgen. Ich habe das aber selbst mal so erlebt in einer Bibelstunde, wo genau der Text gelesen wurde. Und wir haben eigentlich nicht den Text angeschaut, sondern derjenige, der geredet hat, hat sofort argumentiert und gesagt, das ist falsch und das ist unmöglich, dass das so gemacht wird in der katholischen Kirche, und hat den Text als Sprungbrett benutzt, um jetzt mal zu attackieren. Und da habe ich mich daran erinnert, als ich den Text selbst gelesen habe, das wäre falsch. Denn der Herr möchte, dass wir den Text lesen und, wie jemand mal sagte, selbst verkosten und ihn selbst wirken lassen, bevor wir jetzt wieder unsere Lehrmeinung drüber gießen und alles irgendwie gleich machen. Versteht ihr, was ich meine? So wie dieser, wie Ketchup. Ja? Wenn du Ketchup aufs Essen machst, dann weißt du manchmal nicht, was da drunter ist. Ja? Sieht zwar so aus, wie du es gewöhnt bist und schmeckt auch so wie sonst, aber du genießt nicht das, was da unten drunter ist. Und so machen wir es auch mit Bibeltexten. Und wir wollen mal versuchen, den Text auf uns wirken zu lassen, ohne gleich wegzuspringen von den eigentlichen Dingen. Ich habe gesagt, der Gnadenerweis, der ist was Besonderes, und Maria ist in der Tat was Besonderes. Jemand Besonderes, von dem wir auch gerade diesen inneren Glauben lernen können. Sie ist ein Beispiel für diesen innerlichen Glauben. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich letztes Jahr über den Josef gepredigt habe. Das war jemand, der hat eher den äußeren Glauben, den Glauben der Tat repräsentiert. Der ist geflohen nach Ägypten, der hat Maria und das Kind beschützt. Der hat geguckt, dass irgendwie wenigstens eine Krippe da ist zur Geburt. Und er hat sie auch angenommen, Maria, obwohl das eine ganz komische Geschichte war mit der Schwangerschaft. Aber Maria ist ein Bild für den Gläubigen der Innerlichkeit, für den Gläubigen, der tief in ihrem Herzen die Dinge bewegt. Und das ist mir ein Anliegen auch heute, euch weiterzugeben. Ja, zunächst erhält sie die Nachricht von dem Engel, du wirst einen Sohn gebären. Also sie hört von dem Engel, du wirst schwanger werden, du sollst ihm den Namen Jesus geben, das bedeutet, Jahwe rettet. Und sie bekommt auch erklärt, dass dieser Sohn jemand Großes sein wird, sogar Sohn des Höchsten. Und das ist eindeutig, dass mit dem Höchsten Gott gemeint ist, weil später im Text heißt es, die Kraft des Höchsten werde ich überschatten. Und so können wir eindeutig sehen, dass der Engel Klartext spricht. Er sagt, das ist der Sohn des Höchsten. Das ist Gottes Sohn, der geboren wird durch dich. Das gab es noch nie. Und das ist was völlig Neues, was hier angekündigt wird. Es ist Sohn des Höchsten, es ist der Messias. Es ist der Christus, der im Alten Testament angekündigt wurde. Dann wird ihr auch gesagt, es ist derjenige, der auf dem Thron Davids sitzen wird, der da geboren wird. Er wird ewig herrschen. Und dadurch, dass hier von der Ewigkeit gesprochen wird, wird auch etwas deutlich gemacht. Das ist ein besonderer König, ein König der Könige. Das ist ein Messias-König, ein Gottkönig, der da geboren wird. Also wenn man sich das so vorstellt, irgend so eine Person, da kommt plötzlich dieser Engel und erzählt ihr das. Das ist was ganz Besonderes, dass das geschieht und sie schwanger wird und diese Person zur Welt bringen soll. Wir erkennen das in dem Moment, bei diesem Besuch in Nazareth, da treffen ganz viele Linien des Alten Testaments, Verheißungslinien, treffen zusammen, wie in so einem Brennglas bei diesem Ereignis, dass jetzt diese Empfängnis stattfinden soll. Und dass jetzt dieser Heiland, dieser Messias, König geboren werden soll oder gezeugt werden soll in der Maria. Und wir merken, dass jetzt vieles eintrifft und zutrifft, von dem jahrhundertelang gesprochen wurde durch die Propheten. Die Zeit ist erfüllt. Dieser Moment Gottes, dieser Kairos Gottes, der ist erfüllt und ereignet sich dort zu dieser Stunde in Nazareth. Ich musste daran denken, dass Gott viel Zeit hat, offensichtlich. Auch jetzt, wenn wir an die Wiederkunft Jesu denken, Gott hat viel Zeit, aber er kommt nie zu spät. Auch in unserem Leben, da denken wir oft, warum sind Dinge so mühsam? Warum verzögern sich Verheißungen? Warum bete ich so lange? Gott hat viel Zeit, um seinen Plan zu verwirklichen. Aber er kommt nie zu spät. Und so kam er zur rechten Zeit und hat seinen Sohn gegeben. Und Maria hat das gehört und wurde vor diese Frage gestellt. Interessant auch, dass sie ganz natürlich dann fragt, wie soll das geschehen? Ja, steht in dem Text drin. Maria fragt, wie soll das geschehen? Eine Jungfrauenschwangerschaft, ich habe keinen Mann. Eine Jungfrauengeburt, wie soll das geschehen? Das ist eine ganz logische Frage. Und bis heute wird diese Frage gestellt in der Theologie. Jungfrauenschwangerschaft, Jungfrauengeburt, wie soll das vor sich gehen? Das ist biologisch unmöglich. Oder auch im Islam wird gesagt, ja, ihr Christen, ihr glaubt daran, dass Gott geschlafen hat mit der Maria. Was für ein Glaube, unmöglich, ja. Auch heute wird die Frage gestellt, wie soll das geschehen? Und als ich so darüber nachdachte, da fiel mir ein, dass ich mal dabei war, als ein Pastor in Guinea-Bissau, wo wir 11 Jahre gearbeitet haben, in einem muslimischen Dorf diese Geschichte erklärt und erzählt hat. Und ich stand daneben und ich sah diese muslimischen Männer überwiegend und dann diesen Pastor, der in ihrer Sprache das erklärt hat. Und er hat das so richtig aus der Bibel heraus erläutert. Hat sich richtig viel Mühe gegeben und sprach davon, das war eine Jungfrau, die Maria. Und dann kam dieser Engel Gabriel und er erklärte ihr, dass jetzt der Geist Gottes über sie kommt und dass der Schatten des Höchsten sie sozusagen bedeckt und dass da ein Geheimnis geschieht, was wir nicht sehen können, wie eine Wolke, die Gegenwart Gottes ausdrückt. Ja? Und dann geschieht diese Zeugung von Jesus, dem Messiaskönig, mit der Maria. Können wir nicht richtig erklären, aber so wie er das den Moslems erklärt hat, sagte er, guck mal, als Gott die Welt geschaffen hat, ja, hat er doch den Adam aus Erde geschaffen. Da war auch keine Frau und kein Mann dabei. Guck doch mal, als er die Eva geschaffen hat, hat er es mit der Rippe des Mannes getan. Da war auch keine Frau dabei. Und so kann er jemanden zeugen, ohne dass er diese Jungfrau berührt. Und so erklärte er das. Und es war interessant zu sehen, dass diese muslimischen Männer dem zugestimmt haben, als das so richtig gut erklärt wurde von dem biblischen Text her. Und sie erkannten, dass das gar nicht so war und wir Christen das gar nicht so denken, dass Gott mit Maria geschlafen hätte. Ja. Aber so geht die Rede unter ihnen. Und ich erinnere mich gut, wie sie dann dem zugestimmt haben. Es ist bemerkenswert, dass der Engel der Maria das alles erklärt, wie das sein wird. Natürlich nicht alles, aber doch annähernd. Und dann bekommt Maria sogar noch ein Zeichen. Etwas, wo sie sehen kann, das ist jetzt nicht irgendeine eigene Erscheinung, sondern das ist real. Und das Zeichen besteht darin, dass Elisabeth, die Verwandte, eben auch schwanger ist, in ihrem hohen Alter. Und dass sie im 6. Monat ist. Deswegen macht Maria sich dann auf zu ihr und besucht sie. Und dann geschieht diese Geschichte. Und es hat mich bewegt, dass die Maria eine Erklärung bekommt von dem Engel. Also nicht so nach dem Motto, sei mal ruhig, das passiert jetzt alles mit dir, sondern der Engel erklärt, er erwärmt ihr Herz und sie bekommt sogar ein Zeichen, wo sie sich auch wo sie ermutigt wird dadurch. Und dann sagt er noch, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist auch wunderbar, diese ermutigende Zusage an die Maria, es ist kein Ding unmöglich bei Gott. Also alles ist vorbereitet, alles ist so gut wie es geht erklärt. Das Heil steht bereit, Jesus Christus steht bereit, um geboren zu werden in der Maria. Steht bereit, er klopft die Tür an beim Menschen, dass er kommen kann, dass er auf unsere Ebene kommen kann, dass das Licht scheinen kann in der Finsternis. Alles ist bereit, der Engel bereitet es vor, der Weg ist bereit. Wie hätten wir reagiert damals? Wie hätte unser Glaube reagiert darauf? Vor allen Dingen, wenn wir in Betracht ziehen, dass die Maria wusste, dass sie was zu erleiden hat. Sie ist Jungfrau und wird schwanger. Sie wusste, das bedeutet eine Leidenszeit, das kann bis zu einer Steinigung gehen in ihrer Kultur. Und sie wusste auch nicht, wie der Josef, ihr Verlobter, reagiert. Das heißt, sie stand vor der Frage, wenn ich das jetzt akzeptiere und sage, okay, ich mache das, dann wusste sie, dann beginnt eine Leidenszeit. Wie ist das bei uns, wenn Gott uns etwas deutlich macht, wenn Gott uns etwas gibt? Sind wir auch bereit, dass sich Himmel und Erde berühren in unserem Leben? Jedenfalls, bei der Maria war es so, dass sie sagte, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das ist dieser innerliche, dieser tiefe Glaube, der da zum Ausdruck kommt. Dass sie sagt, ich akzeptiere das so und ich bin die Magd, wörtlich heißt es Sklavin des Herrn. Ich stehe zur Verfügung für den Willen Gottes. Und das ist eine beeindruckende Haltung, von der wir viel lernen können. Sie überwindet die Angst vor der äußeren Schmach und gibt sich tief innerlich bewegt in den Willen Gottes. Auch wenn er schwer ist. Auch wenn er Leiden beinhaltet. Und indem sie leidensbereit ist und den Willen Gottes tut, indem gleicht sie Jesus selbst. Diese Innerlichkeit, diese Leidensbereitschaft macht sie Jesus ähnlich. Das heißt, Jesus, den sie empfängt, dem ist sie ähnlich in der Bereitschaft, den Willen Gottes zu tun und auch zu leiden in dieser Welt. Und das ist ein tiefes Geheimnis, dass Gott vor allen Dingen sich mit Menschen verbindet und durch Menschen viel geschehen kann, die bereit sind, den Willen Gottes zu tun, auch wenn es Leiden bedeutet. Da berührt sich der Himmel und die Erde und dann daraus entwickelt sich eine große Leuchtkraft, eine große Strahlkraft des Glaubens. Während der Vorbereitung der Predigt sind mir immer wieder auch Verse von Weihnachtsliedern eingefallen. An der Stelle ist mir eingefallen, dass das Lied vom Schiff, was geladen kommt, auch davon spricht. Ich weiß nicht, ob euch das mal deutlich wurde. Das Schiff, da wo der Sohn Gottes drin ist, das steuert auf die Erde zu und der Anker haft auf Erden. Und der Anker ist die Maria. Die sagt, ich bin offen. Und dann heißt es, und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. So wie die Maria bereit war zu leiden. Danach auch mit ihm sterben und geistlich auferstehen, ewiges Leben zu erben, wie an ihm ist geschehen. Diese Leidensbereitschaft, diese Bereitschaft, Knecht oder Sklavin, der Magd Gottes zu sein, diese Bereitschaft ist der Schlüssel für eine innige Beziehung zu Jesus. Und ist auch, das hat das Potenzial, den Glauben wirklich auch zu bezeugen in der Umgebung. Maria war also ein innerlich gläubiger Mensch. Das wird auch dadurch deutlich, dass nach der Geburt, als dann die Engel kamen und all diese Dinge geschehen sind, da heißt es in Lukas 2, Vers 19, Maria hielt alle Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Es wird im Neuen Testament gar nicht viel von der Maria berichtet. Wenige Verse eigentlich, aber sie ist trotzdem präsent. Interessant ist, dass sie hier am Anfang präsent ist und dass sie unter den wenigen, die unterm Kreuz waren, auch präsent war. Sie ist die einzige Person im Neuen Testament, die von A bis Z dabei war bei dem Leben Jesu. Das macht sie auch besonders. Sie war unter dem Kreuz und Jesus hat das gewürdigt, indem er sagte, das ist dein Sohn, der Johannes, und Johannes, das ist deine Mutter. Sorgt füreinander. Das macht sie besonders. Sie ist ein besonderes Beispiel für die Gemeinschaft mit Jesus. Und wir als Gläubige, wir wissen, wie wichtig es ist, dass Jesus uns gesagt hat, bleib bei mir. Diese Gemeinschaft mit ihm, die ist so wichtig. Deswegen ist die Maria auch ein wichtiges Zeugnis dafür, ein wichtiges Beispiel für dieses Bleiben bei Jesus. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn es ans Kreuz geht. Ja? Das können wir von der Maria lernen, bei Jesus zu bleiben. Auch wenn ich die Dinge nicht verstehe, trotzdem mich in den Willen Gottes zu begeben. Als letzten Punkt möchte ich noch ein paar Gedanken euch weitergeben, warum ich denke, dass dieses Thema sehr wichtig ist und immer wichtiger werden wird in der Zukunft. Das Thema des innerlichen Christseins, des echten tiefen Gläubigseins. Der große katholische Theologe und Philosoph, der Karl Rahner, der sagte einmal, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht sein. Das sagte er im Blick auf diese westliche Kultur, in der wir drin sind. In der westlichen Kultur, in der wir stehen, werden wir, soll ich sagen, gedrängt in Äußerlichkeiten. An Weihnachten sehen wir das besonders. Gedrängt in unnützen Dingen. Macht das Fernsehen an, da sind ihr Brot und Spiele. Wir werden gedrängt und bedrängt mit Äußerlichkeiten, auch im Glauben. Und das geht hinein bis in das Christsein, bis ins Gläubigsein hinein. Aber wir müssen, wie Karl Rahner das sagt, uns neu fragen, sind wir innerlich gläubige Menschen, die, wo ein Landeplatz ist für Gott selbst? Oder wie sieht das aus bei uns? Mystik klingt ein bisschen abgehoben vielleicht, muss ich kurz erklären. Klingt so, als ob jemand so einen halben Meter über dem Boden schwebt. Oder wir denken an ekstatische Menschen, die irgendwelche komischen Begegnungen haben. Aber Mystik heißt eigentlich das Unbeschreibliche, das Geheimnisvolle, das Unaussprechliche des Glaubens auch wahrzunehmen. Und das passiert hier bei der Maria. Es ist unbeschreiblich, unaussprechlich, geheimnisvoll, aber sie sagt, ich bin bereit für den Willen Gottes. Ich bin bereit. Und das macht sie zu einer mystischen Person, im guten Sinne, einer innerlichen Person. Denn es geht doch im Glauben eigentlich darum, dass wir erkennen, dass vom Himmel, von dieser ganz anderen Welt, Jesus zu uns gesandt wurde. Und es geht doch letztendlich darum, dass wir unser Herz öffnen, dass da ein Spalt da ist, wo diese Herrlichkeit von Gott, in Jesus Christus, zu uns kommen kann. Und dass wir dafür einen Landeplatz haben. Darum geht es doch eigentlich im Christsein. Dass aus unserer begrenzten Welt heraus wir Gott wahrnehmen, durch sein Wort, aber auch durch Jesus Christus, der uns gesandt wurde. Es geht darum, dass wir erkennen, dass Gott uns nahe gekommen ist. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir etwas von dem Geheimnis von Weihnachten, von dem Anbruch des Reiches Gottes. Ich würde sagen, nur ein tiefes, in der Herzensverbindung mit Jesus bestehendes Gläubigsein wird uns wirklich in der Zukunft durchhelfen. Ein oberflächliches Christsein, ein Namens- oder Mitläufer-Christentum wird in unserer Zeit in Zukunft wahrscheinlich keinen Bestand haben. Wo stehen wir persönlich? Vielleicht mag das für einige vermessen klingen, wenn ich jetzt darüber rede, aber Maria kann uns ein Beispiel sein für dieses innerliche Christsein. Die Bibel spricht davon im Neuen Testament. Wer die Bibel aufmerksam liest, der begegnet den Stellen. Unser Leben soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Das ist auch so ein Vers der Innerlichkeit. Wir haben eben das Lied gesungen, das zweite Lied der Anbetung. Da wurde von den Augen des Herzens gesprochen. Versteht ihr, was ich meine? Und der Paulus betet das mal, dass wir geöffnete Augen des Herzens bekommen. Das ist mit dieser Innerlichkeit gemeint. Dass der Geist Gottes, der als Kinder Gottes in uns wohnt, dass er wächst, dass er Frucht bringt. Darum geht es im Christsein. Dass Jesus Christus, er soll in uns Raum und Gestalt gewinnen. Und die Bibel sagt, wir sollen ihm ähnlicher werden. Ich habe mich erinnert, dass der Gründer von unserer Mission, der hat, als er nach Afrika ging, der Siegestad, hat gesagt, mein Ziel ist, für das, was ich mich einsetze, ich möchte Jesus Christus in schwarzen Körpern herumlaufen sehen, sagte er, als er in Kongo ging. Darum geht es eigentlich im Christsein, dass wir Jesus ausstrahlen, dass wir Jesus ähnlicher sind. Und das hat was mit dieser Innerlichkeit zu tun, die uns bei Maria begegnet. Oder wir lesen von dem Schatz in irdischen Gefäßen. Gott hat einen Schatz in uns gegeben und wir sind irdische Gefäße. Oder Christus in uns, wie es heißt im Kolosserbrief, oder Christus unter uns. ist das präsent, diese Botschaft, dieser Kern des Christentums, ist das präsent bei uns, in unserem Gläubigsein. Oder wie Paulus sagt, ich lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe hier im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ja, so sagt er das. Und das hat mich schon bewegt, auch bei der Maria, dass sie so offen ist für dieses innere Bewegtsein, den inneren Glauben. Gott möchte auch in unserem Herzen den Anker der Ewigkeit festmachen. Er möchte seine Fracht entladen. Er möchte uns segnen und durch uns andere segnen. Und wie bei Maria sich das so ausgewirkt hat, dass sie das akzeptiert hat und dann Jesus geboren hat und dann bereit war und bei ihm geblieben ist bis zum Kreuz. Denn wenn das bei uns auch ist, dann kann da ein Segenstrom von uns ausgehen. Oder in Bezug auf die Gemeinde, wenn wirklich Christus unter uns in der Gemeinde ist, wenn uns das wichtig ist, dann kann vielleicht das Äußere nicht so perfekt sein, aber jemand, der herkommt, der spürt, hier ist Jesus in der Mitte. Hier geht es um einen tiefen inneren Glauben. Wir sind bewegt davon. Und dann wird das Menschen auch bewegen. Versteht ihr? Und wir werden so oft auf diese Spuren geleitet, auf diese äußeren Spuren. Und wir vergessen so oft dieses innere Bewegtsein vom Glauben. Und Maria kann uns helfen. Eine kleine Hilfe der Weihnachtszeit. Weihnachtslieder enthalten ganz oft Anspielungen, Hinweise auf dieses innere Leben mit Jesus. Ich habe hier zweimal ausgesucht, ganz kurz. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Das ist so ein Wort, ja. Meines Herzens Tür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Oder? Das Lied von der Krippe, ich stehe an deiner Krippe hier, da heißt es, glaube ich, im letzten Vers, so lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Das ist so ein mystischer, innerlicher Vers. Ja. Ich will die Krippe sein. Ich möchte jemand sein, wo Jesus präsent ist. Als ich mit der Jutta die Botschaft noch durchging, da sagte sie, das ist fast wie ein Bekehrungsgebet. Jemand, der das von Herzen singt, ja, ich möchte die Krippe sein oder ich möchte meine Herzenstür aufmachen, ist wie eine Bekehrung. Ich selbst habe ja auch schon zweimal eine längere Zeit in der Stille verbracht. Insgesamt so 8 Tage, wo ich nur mit meinem Seelsorger gesprochen habe. Und da habe ich was gespürt von dem, was mir oft so auch fehlt im eigenen Glauben. Die innere Beziehung zu Gott, offen zu werden, mein Herz zu öffnen, alles andere mal beiseite zu legen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, diese Zeiten vor Gott auch zu suchen, diese Gegenwart Gottes zu suchen, dem äußeren Trubel zu entfliehen und die Stille zu suchen. Vielleicht auch mit ein paar Weihnachtsliedern, die mal durchzugehen in der Zeit jetzt. Dass wir wirklich Gott begegnen und wir uns darin üben. Ich bin da auch ein Anfänger in dem Bereich der Gottesbegegnung. Ich bin auch, merke auch, dass ich oft von egoistischen Gedanken zurückgehalten werde, jetzt zum Beispiel mich als Knecht Gottes zu sehen und zu sagen, ich bin Knecht Gottes, ich mache jetzt genau das, was Gott will. Ich merke, dass da ein Widerstreit ist, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns fragen, stimmt die Richtung bei uns? Sind wir Gottsucher? Sind wir offen dafür? Es muss nicht alles perfekt sein. Die Maria hat auch gebetet, wie soll das geschehen? Das heißt, wenn wir nicht so ganz verstehen, wie soll das in unser Leben stärker hineinkommen, können wir auch beten wie die Maria, wie soll das geschehen? Ja, machen wir den kleinen Vers zu unserem Gebet. Wie soll das bei mir geschehen, Herr? Dass ich in meinem Leben auch Himmel und Erde berühren und dass ich etwas ausstrahle von diesem wunderbaren Glauben und von unserem wunderbaren Herrn Jesus Christus. Ich bin die Magd, ich bin die Sklavin des Herrn, auch wenn jetzt Schwierigkeiten kommen, das hat die Maria gesagt, können wir das auch sagen. Und ich möchte einladen, einfach jetzt in der Weihnachtszeit und darüber hinaus auch mal Stille zu halten und sich das zu fragen, könnte ich das auch sagen? Ich bin Knecht, ich bin Magd des Herrn. Vielleicht muss sich unser Bibellesen verändern. Vielleicht müssen wir mehr meditieren und stille sein vor Gott. Unser Gebetsleben muss sich vielleicht verändern, vielleicht mehr hören. Vielleicht auch unsere Gottesdienste. Wie soll das geschehen, können wir Gott fragen. Ich möchte am Schluss noch 4 Strophen vorlesen von dem Gerhard Terstegen, von dem Lied Gott ist gegenwärtig. Der Gerhard Terstegen, der wird oft als der evangelische oder pietistische Mystiker bezeichnet. Und wenn wir diese Worte hören, dann merken wir, was mit diesem innerlichen Glauben gemeint ist. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so, still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden. Mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit. Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Amen.
Jesus, dir ganz neu begegnen. Sie hörten eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Main-Taunus in Kriftel.
Du willst unser Leben segnen, lässt uns glauben und verstehen, Liebe wird niemals vergehen.